Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf insidemoin.de. Ich bin der Micha und ich sitze hier mit drei wundervollen Kollegen am Flughafen von London. Wir haben noch ungefähr 2,5 Stunden bis unser Flug kommt. Wir sitzen hier, trinken Kaffee, drehen unseren Freunden hinter der Kaffeetheke Euros an, obwohl sie eigentlich Pfund sehen wollen. Aber es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Und wir haben gestern Assassin's Creed Syndicate gesehen und sehr passend dazu, weil Syndicate halt auch in London spielt. Aber bevor ich jetzt weiter schwafel, wollte ich mal ganz kurz allen Gästen das Mikro unter die Nase halten. Wer bist du denn?
Hi, ich bin der Julian.
Wo kommst du denn her?
Ich komme aus Deutschland.
Nein, für was schreibst du?
Ich komme von Rumblepack.
Ach, Rumblepack. Ach so. Die Konkurrenz, also.
Die Konkurrenz. Jetzt bin, habe ich mich ganz, ganz genau reingefuchst.
Schön, dass du da bist. Schön. Und du bist?
Mein Name ist Olaf Bleich und ich bin Freelancer. Für was?
Schreibst du für alles?
Ich schreibe für alles, was mich bezahlt.
Also du bist wie Benjamin Kratsch?
So ungefähr. Okay. Nur ohne schöne Schuhe.
Und ohne 16 Schlafzimmer.
Das stimmt, ja. Ich habe nur eins.
Und du bist?
Ich bin der Daniel von Xbox Dynasty und ich schreibe nicht für alles wie der Olaf, sondern nur für den Laden, der mir am meisten Geld bietet, und das ist Xbox Dynasty.
Ganz parteiisch für Xbox Dynasty. Aber Syndicate kommt ja zum Glück auch für die Xbox raus. Wie gesagt, das haben wir gestern gesehen. Also wir wurden eingeladen zu einer Preview-Veranstaltung, wo eine also relativ fortgeschrittene Version gezeigt wurde. Wir hatten ausführlich Zeit, das zu spielen. Ungefähr, ich weiß nicht, wie lange haben wir gespielt, 3 Stunden oder so, ne? Und ich persönlich, dann konnten wir Interviews machen. Ich hänge hier noch an dieses Gespräch noch ein Interview dran. Ich habe mit dem Creative Director gesprochen und ihn ausgefragt, worum es geht. Und ich grüße, also das jetzt sagen viele wahrscheinlich, die Assassin's Creed hören so, das ist ja wieder derselbe Schmu wie die letzten Jahre so. Und wie würdet ihr auf diese Frage, auf diese Reaktion reagieren? Wer will?
Du meinst jetzt große Spielwelt oder
ich meine, das wievielte Assassin's Creed ist das?
Das 9.
Mal.
Das 9.
Das 9.
Echt abgefahren.
Hast du jetzt China-Dingsbums dazu?
Nee, das 9. große Spiel ist es also, wirklich.
Das 9. AAA.
Also mit Auvelin aber, ne? Mit dem PS Vita
Teil. Nee, das zählt nicht mit dazu.
Also, okay, also insgesamt sind es 11.
Ja.
11?
Ja.
11?
Ja.
Ja, ich meine, es unterscheidet sich natürlich vom Setting, aber das grundlegende Spielprinzip ist natürlich sehr, sehr ähnlich, wenn man mal ehrlich ist. Also wir hatten jetzt auch kein Tutorial in der Version, die wir gespielt haben, aber man ist halt trotzdem schnell reingekommen, weil diese Mischung aus Schleichen, Klettern und Leute umbringen, die ist halt im Prinzip jetzt nur verfeinert worden.
Das klingt, ey, wenn man keine Ahnung von Computerspielen hat, so, ja, die Mischung aus Klettern, Schleichen und Menschen töten.
Ja, so ist das. Ja. Obwohl man ja sagen muss, dass das Stealth-Gameplay dieses Jahr einen größeren Stellenwert hat als die Jahre zuvor. Also es wurde ein großes Hauptaugenmerk lag darauf, erstmal die Gegend auszukundschaften, Gegner zu markieren, sich erstmal anzuschauen, wo kannst du dich ans Ziel ranschleichen. Und ich fand es relativ schwer im Vergleich zu den Vorgängern. Also die Attentatsmissionen in den letzten Assassin's Creed waren eigentlich immer relativ einfach, relativ simpel aufgebaut. Und diesmal hatte ich echt Probleme, bin auch des öfteren Mal gestorben.
Ja, das stimmt absolut. Es liegt natürlich auch daran, dass jetzt die gegnerischen Wachen halt eben auch an ein Level-System gekoppelt sind. Das heißt, die sind ähnlich wie die Spielfiguren. Ich glaube, von 1 bis, keine Ahnung, wir hatten, glaube ich, Bereiche bis 7 oder 8 oder 9, schwanken die halt auch in ihrer Stärke. Sprich, wenn du mit einem Level-2-Charakter in einen Bezirk gehst, der Level 7 ist, dann kriegst du da erstmal auf die Fresse, wenn du ertappt wirst. Und du wirst dann dadurch eben gezwungen, leise vorzugehen, weil du weiterhin Wachen mit irgendwelchen Assassination-Moves aus der Luft oder wie auch immer, kannst du halt weiterhin mit einem einzigen Schlag umbringen. Und das funktioniert halt eben nicht, wenn du dich ertappen lässt dabei.
Ja. Also ich habe vorher, ich habe nicht so viele Assassin's Creed gespielt, was eine Schande ist eigentlich, aber bei 11 Stück, glaube ich, kann man das auch irgendwo verstehen, aber den Teil, den ich gespielt habe, war ausgerechnet der nicht so gut funktioniert, das war der mit Auvelin, wie hieß denn der? Auf der Vita. Liberation. Liberation, genau. Der war völlig kaputt. Also irgendwie konnte man ständig Fehler begehen und das Spiel hat sich immer wieder zurückgesetzt und es nie das Gefühl von Bestrafung oder von Konsequenz irgendwie gehabt. Und jetzt mit diesem großen Abstand, ich habe Unity gar nicht gespielt, muss ich euch recht geben. Also man hat wirklich diesmal das Gefühl, wenn man von 3 oder 4 Personen gleichzeitig umzingelt wird, ist man am Arsch. Also zumindest am Anfang. Man kann ja seine Fähigkeiten ganz Assassin's Creed typisch wieder erweitern mit Punkten und blablub. Es gibt wieder so einen großen Skilltree. Aber ich war wirklich, Liberation war ich gewohnt, einfach reinzuspringen, um mich zu prügeln und wieder raus. Und dann haben die Gegner schon nach 2 Metern vergessen, dass ich da war. Und irgendwie hat es diesmal sehr viel ausgewogen und wirkte auch besser vom Spiel, vom Schwierigkeitsgrad. Also es war einfach eine größere Konsequenz, wenn du es irgendwie verkackt hast.
Genau, ich finde, das merkt man auch am Skillsystem, dass dieses Mal um einiges umfangreicher auf die einzelnen Möglichkeiten eingeht, wie man angreift, wie man seine Angriffe nutzt und wie man das Kombo-System einsetzt. Das hat man in vorherigen Teilen davon nicht gehabt, wie du es gerade schon angesprochen hast, bei Liberty beispielsweise oder auch bei den vorherigen Teilen. Die Ezio-Trilogie ist zum Beispiel mein Favorit der Assassin's Creed-Serie, aber da konnte man ja nach kurzer Zeit schon mit Ezio einfach von A nach B nach C und einfach bis zu 10 Wachen gleichzeitig killen. Das ist jetzt hier definitiv nicht mehr der Fall. Macht das Ganze um einiges herausfordernder und dementsprechend auch spannender.
Und besser. Besser, meinst du? Besser. Ah. Viel besser.
Das war mal, bitte für, hat sich mal reingeschlichen. Die größte Neuerung, aber glaube ich, die offensichtlichste ist natürlich das neue Setting. Ne? Und London das viktorianische London fand ich persönlich mega geil.
Ich meine, wir sind ja auch hier in London, haben ja einige der Sehenswürdigkeiten gesehen und es war einfach genial umgesetzt. Also die ganzen Verschnörkelungen an Big Ben, die du sehen konntest im Spiel selber, die Atmosphäre, also wenn ihr schon mal Ripper Street gesehen habt, die Serie spielt ja auch zu der Zeit in Whitechapel. Wir waren auch in Whitechapel unterwegs in dem Teil, den wir anspielen konnten und es sah einfach wirklich so aus, wie es damals war. Also heruntergekommene Gassen, besoffener Pöbel überall, Kinderarbeiter, die dann durch die Gegend gerannt sind und den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen haben. Also von der Atmosphäre her, vom Stil des London damals sehr gut eingefangen.
Ja, passend dazu haben wir halt eben auch 2 neue Figuren eigentlich. Wir haben ein Geschwisterpärchen, Jacob und Evie Fry, die halt eben London von den Templern befreien wollen. Und die haben halt eben auch so ein bisschen diesen Londoner Charme und auch so ein bisschen diesen Londoner Humor aufgegriffen, diesen englischen Humor. Also gerade der Jacob ist halt eher so ein bisschen so der... Ja, der hat halt immer irgendwie einen blöden Spruch auf Lager. Also im Trailer gibt's dann irgendwie eine Szene, wo er gefragt wird, ob er Waffen dabei hat. Und er meint halt nur so, nee, danke, ich habe meine eigenen. So. Und das hat halt alles schon so einen feinen Humor. Und du kannst halt im Spiel, kannst du zwischen den beiden Figuren wechseln. Evie ist ein bisschen mehr die Schleicherin, Jacob ein bisschen der Kämpfer. Und kannst dann eben da ein bisschen individualisieren. Ich finde, das passt alles schon ganz gut so zusammen, wie sie es aufgebaut haben.
Das sind Geschwister, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich fand Evie total cool, weil Evie war super rotzig. Also der Bruder hat immer so Macho-Sprüche gerissen irgendwie und genau die Sachen mit den Waffen, so, ich habe meine eigene Waffe, ich brauche da einen Scheiß nicht und sowas. Irgendwie, wenn ihm Hilfe angeboten wird, dann lehnt er die immer kategorisch ab, weil das halt immer besser kann. Und Evie rollt immer mit den Augen und ist eigentlich die Schlauere von beiden, wo sie auch relativ impulsiv ist irgendwie so. Und ich fand, die ganze Synchronisierung ist auch richtig geil, fand ich irgendwie, also wie das vertont ist.
Ja, also das stimme ich dir zu. Die englische Synchro ist wirklich richtig, richtig gut. Das nochmal kurz zu den Geschwisterpärchen zurück. Ich hoffe, dass wir hier nicht Gefahr laufen, dass Jacob am Ende alle auf den Sack gehen wird. Weil wie du schon sagtest, Evie ist cool inszeniert. Sie hat dieses so ein bisschen das Freche dabei, aber auch wirklich diese Führung, die sie da auch übernimmt. Und der Jacob, der schafft es ja dann immer wieder mal in manchen Missionen irgendwas so toll über den Haufen zu werfen. Ja. Und weil er sich, wie du schon sagtest, irgendwie für einen Macho hält. Und sie muss das dann ausbaden. So, das war anfangs dann ha. Aber irgendwann dachte ich dann auch so, ach nee, nicht schon wieder, oder? So ein Vollidiot. Also hoffentlich ist das nicht, dass er einem irgendwann tierisch auf die Nerven geht. Aber ja, die Synchro ist wirklich richtig, richtig gut geworden, zumindest die englische. In die deutsche kann man tatsächlich auch kurz reinhören, wenn man im Optionsmenü die Sprache umgestellt hat. Die deutsche ist von den beiden auch sehr gut gelungen, aber eben von einem der anderen Charaktere, den man zumindest gesehen hat. Ich gehe mal davon aus, wird auch eine größere Rolle im Spiel spielen. Das ist Henry Green. Das ist der letzte oder einer der letzten Assassinen in London. Der hat den beiden dann geholfen, als sie da in der Sequenz, die wir gespielt haben, angekommen sind. Und zumindest im Deutschen hörte er sich an wie eine, ich möchte es aber wie ein karikaturisierter, sagt man das, oder
Karamellisiert.
Ah, wie ein karamellisierter Ranjit aus Big Bang Theory. Das war so ein bisschen, naja, so hoffen wir, also wäre schade, wenn sie jetzt für die Protagonisten schön viel Geld reingesteckt hätten, für gute Synchronsprecher, und dann bei den anderen gedacht haben, ach, das passt schon. So oder so, die Englische war auf jeden Fall aber der Hammer. Also ja, das ist schön atmosphärisch, hat einwandfrei gepasst, auch schön mit dem, dem Brite, genau, mit dem Akzent, Dialekt dabei. Also ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Also auch so von diesen Nebencharakteren. Irgendwie habe ich dann auf der Straße jemanden umgebracht. Es ist Creed-typisch, passiert sowas ja mal. Dass man mal eben mal jemanden so assassiniert. Sagt man das so? Und dann laufen ja die ganze Zeit diese kleinen Kinder rum, die man so, also kennt man irgendwie so aus so Filmen, die in London spielen. Ich muss wohl anscheinend so gewesen sein. Und dann so, oh, this is how dead people look like. Oh, ugly. Und so, aber alles in so einem englischen Slang.
Ja, also das tatsächlich, ich fand sowieso, man hat ja sich sehr viel Mühe gegeben, dass die Welt lebendig ist. Also man ist auch wirklich so durch die Straße gegangen, und da haben dann zwei um Geld gestritten und da hat man dann gesehen, dass irgendwie ein Templer versucht hat, einen, der am Boden liegt, noch weiter drauf zu hauen. Da konnte man sich dann aussuchen, ob man dem zum Beispiel hilft. Am Ende habe ich den dann sogar rekrutieren können für die eigene Armee. Also das war die eigene Armee. Also nee, wie heißen die? Rooks heißen sie. Die Armee.
Die G.I. Joes.
Genau, die G.I. Joes, sehr gut. ja, genau, also das fand ich sehr, sehr schön, weil es im Ganzen sowas Vitalem gibt und sowas Interagierendes, was wirklich dazu einlädt, auch einfach nur durch die Straßen zu gehen. Das hatte man ja, ich glaube in Unity fing das auch schon, aber davor in den Teilen hatte man das ja nicht in der Form. Das waren ja mehr so Pappaufsteller, die manchmal so durch die Welt gefallen sind. Aber hier, und auch merke ich gerade sehr schön, es war wirklich sehr viel los. Also es sind nicht irgendwie ein paar Passanten, die hier und da sind, sondern es war wirklich richtig belebt, die Straße. Besonders auch in einer Mission war im Bahnhof da, jetzt fällt es mir leider gerade nicht mehr die Ortschaft ein, in der das war, aber der war bis oben hin gefüllt und da musste man halt komplett unentdeckt, also das war die Option bei der Mission, dass man da komplett unentdeckt reingehen und halt jemanden kidnappen konnte. Also ja, das war schon sehr cool gemacht.
Das war aber auch sehr überrascht über die Seewege, weil das hat der Creative Director auch nochmal erklärt. Die Seewege wurden früher natürlich, das waren die Handelsrouten. Also da hat man die ganzen Güter transportiert. Das wurde ja nicht auf den Straßen gemacht, die Straßen. Also die kannst du über, das auch sehr cool ist, man kann Kutschen betreten diesmal. Ich glaube, das war vorher nicht so, ne? Also, nee. Das ist jetzt das erste Mal, dass man quasi GTA-mäßig Kutschen kidnappen kann. Und da rumfährt. Und das war mordswitzig, weil die Kutschen haben so eine, das muss ich kurz einschieben zu den Handelsrouten. Die Kutschen haben so eine Funktion wie bei Burnout, dass man so rammen kann. Und es gibt da so eine kurze Tutorial-Sequenz, wo du zwei Leute verfolgen musst. Und wenn du die rammst, dann sprengt es das Ding wirklich so weg. Und die Leute fliegen Ragdoll-mäßig durch die Luft. Ich habe mich köstlich amüsiert. Sehr, sehr cool. Aber die haben es echt also versucht, anhand von alten Fotografien, das London so zu rekonstruieren. Weil das ist, also der Director meinte, die Herausforderung ist, die Leute kennen die Fotografien ja alle so und werden unser Spiel dann halt damit vergleichen. Deswegen müssen wir es so akkurat wie möglich machen. Und was mich als erstes erstaunt hat, aber was tatsächlich historisch korrekt ist, dass lauter Schiffe, also unendlich viele Schiffe auf der Themse unterwegs sind. Und du, was du heute so nicht mehr siehst, heute tuckert da vielleicht mal so ein Touristendampfer noch her. Aber früher war das halt einfach Handelsroute Nummer 1 so. Und deswegen, wenn man oben auf diesen Synchronisierungspunkten steht und sich dann halt wirklich den Fluss so anguckt, dann siehst du im Prinzip eigentlich nur so Frogger-mäßig lauter Schiffe da rumwubbeln. Also, aber so soll es früher tatsächlich gewesen sein. Fand ich sehr, sehr cool.
Schön ist ja auch, dass die Kutschen ein Navigationssystem haben. Also, dass du nicht immer auf die Karte gucken musst, sondern du hast dann auch wirklich die Linie, wie man das aus anderen Spielen kennt. Ich glaube, aus wo war's bei The Crew? Da hattest du ja diese Navigationslinie oben und hier ist sie direkt auf der Straße, dass du auch einfach weißt, mit der Kutsche jetzt nach rechts, jetzt nach links. Hast natürlich keine Stimme, die dann sagt, in 300 Metern bitte direkt abbiegen, aber... Ja.
Mir fehlte eine Hupe.
Die Hupe. Ja, genau.
Links, rechts.
Aber das ist also Navigation super easy eigentlich jetzt in dem neuen Teil. Also, wie gesagt, ich habe nicht jeden gespielt, aber bin sofort relativ schnell reingekommen. Wenn man es einmal begriffen hat mit diesem Free Running Up and Down, also man kann so in zwei horizontale Richtungen halt rauf und runter laufen. Wenn man es einmal begriffen hat, geht das im Fleisch und Blut über, oder?
Ja, absolut. Und man muss ja auch dazu sagen, du hast jetzt auch noch den Rope Launcher, den, keine Ahnung, wie man es übersetzt, Seilwerfer oder wie auch immer. Ja, ich musste halt an Batman denken so ein bisschen. Batman, genau. Also du kannst halt damit, kannst du dich auf Gebäude ziehen. Das war zum Beispiel in der einen Mission, die wir gespielt haben, wo du mit Eevee auf den Big Ben musstest. Da kannst du halt überlegen, so kletter ich jetzt da rauf und brauche dafür vielleicht anderthalb Minuten oder nehme ich den Seilwerfer und schieße ihn einfach bis hoch an die Spitze und bin dann sofort da. Und gleichzeitig kannst du eben von einem Dach zum nächsten das Ding auch feuern und kannst so eine Art Drahtseil herstellen, wo du dich entlanghangeln kannst oder auch draufklettern kannst und von von oben zum Beispiel auf Gegner drauf hüpfen kannst. Also es gibt halt dieser Spielwelt noch ein bisschen mehr Freiheit einfach, weil du nicht nur aufs Rennen angewiesen bist, sondern auch viel schneller größere Strecken machen kannst.
Ich finde, wie findet ihr denn eigentlich so generell dieses Credo, das Klettern so zu vereinfachen bei Assassin's Creed? Ich habe irgendwie mal früher den ganz ersten gespielt, der noch in, ich glaube Jerusalem war das, ne? Da gespielt hat, und da musste man noch relativ eigenständig klettern. Und so nach und nach haben sie das Klettersystem ja so sehr vereinfacht. Seht ihr das? Also es ist ja oft immer so eine Kritik von so alteingesessenen Assassin's Creed-Fans, die sagen so, nö, ich will mir das selber noch aussuchen, ich will da selber noch so Tomb Raider-artig im Prinzip auch selber die Chance haben, auch mal irgendwo runterzufallen. Und mir ist aufgefallen, jetzt auch gerade jetzt hier bei Syndicate, dass ich fast nicht vom Dach fallen kann eigentlich. Also ich müsste schon angeschossen werden von einem Halunken, der irgendwo unten sitzt. Also es gibt auch Schusswaffen hier, die sehr langsam schießen, was ganz cool ist, damit das nicht Oberhand gewinnt, weil immer noch sind Hiebwaffen immer noch das Größte. Aber das war der einzige Moment, wo ich wirklich runtergefallen bin. Also ich hing dann irgendwo und hat mich jemand anvisiert und es wird dann angezeigt. Und ansonsten, du kannst nicht eigenständig irgendwie einen Fehler machen. Ist das... Empfindet ihr das als gut, schlecht?
Also der große Vorteil ist ja tatsächlich, dass dann die Tage wie in Assassin's Creed 2, in dem man dann aus Versehen mal A gedrückt hat und er dann einfach nicht in den Heuhaufen, sondern 3 Meter neben gesprungen ist, vorbei sind. Auf der anderen Seite ist diese ganz krasse Runterbrechung von diesem System, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand es schon noch nett, dass ich halt immer noch A drücken und dann wieder RT drücken muss, damit er sich halt wieder richtig festgehalten hat und ähnliches. Das hat man hier wirklich gar nicht mehr. Also wenn man einmal, in dem Fall war es jetzt X, um halt nach oben zu klettern oder halt Kreis nach unten zu klettern, muss man einmal drücken, danach RT halten, und Evie bzw. Jacob machen das komplett von selber. Also nehmen einen da super an die Hand. Es ist halt die Frage. In manchen Situationen ist es tatsächlich wünschenswert, wie du schon sagst, wenn es dann hektisch wird, dann ist es begrüßenswert. Da muss man nämlich nicht darauf achten, irgendwie das Richtige zu drücken, denn die Situation ist ja immer ein bisschen hektischer. Auf der anderen Seite finde ich es schon immer noch ein bisschen angenehmer, mehr drücken zu dürfen, wie gerade schon einer gesagt, wie zum Beispiel bei Tomb Raider oder auch Uncharted. Also von daher, ich würde sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert.
Als der Rope Launcher das erste Mal zum Einsatz kam, ich glaube, das war bei der Big Mad Mission, da habe ich schon gedacht, schade, dass es so einfach ist, weil ich früher einfach gerne auch ausprobiert habe. Es gab ja wirklich früher Kirchtürme, da musstest du erstmal richtig überlegen. Muss ich jetzt nach rechts, muss ich jetzt nach links? Das war wie so ein kleines Puzzle, um da hochzukommen. Jetzt ist es halt relativ einfach. Du drückst einmal die linke Schultertaste und schießt in die Höhe. Andererseits hast du ja trotzdem immer noch die Freiheit. Also kannst es dir ja aussuchen. Entweder sagst du, okay, ich kletter das Ding jetzt einfach selber von unten nach oben. Oder du sagst dir halt, um Zeit zu sparen und wenn es einfach nur ein Synchronisierungspunkt ist, okay, ich nutze jetzt den Rope Launcher und kürze das ein bisschen ab. Also hat ja jeder die Freiheit, das selber zu nutzen. Von daher finde ich es in Ordnung, dass sie es eingebaut haben für die Leute, die keinen Bock drauf haben. Ich persönlich werde aber wahrscheinlich immer noch manuell hochklettern.
Ja, ich glaube, die haben einfach, irgendwann wurden die Prioritäten anders gesetzt. Früher war es halt so ein bisschen so, dass dieses Klettern, ähnlich wie es im ersten Prince of Persia war, so als Umgebungsrätsel quasi genutzt worden sind. Das ist jetzt ja nicht mehr so, sondern das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von diesem riesengroßen Abenteuer. Und ich glaube einfach, dass es den Entwicklern inzwischen wichtiger ist, dass du lieber flott durchs Spiel kommst und etwas in dieser Spielwelt wirklich erlebst, als dich an einzelnen Aufgaben wirklich festzubeißen für mehrere Minuten und wo man dann im Zweifelsfall irgendwie feststeckt oder einfach die falsche Taste drückt und dann runterfällt. Also ich denke, das ist halt zugunsten des Spielflusses einfach so geändert worden.
Ich habe den Eindruck auch, dass zumindest das, was wir jetzt von Syndicate gesehen haben, auch sehr einsteigerfreundlich ist. Also ich glaube, dass so Leute, die noch nie Assassin's Creed gespielt haben, so wie ich, oder zumindest sehr wenig gespielt haben, da auch sehr einfach reinkommen. Deswegen ist mir das mit diesen Klettern halt so aufgefallen. Weil ich wusste noch, dass ich damals beim ersten mir unglaublich einen abgebrochen habe irgendwie. Also ich fand das alles sehr geil und es hat irgendwie auch natürlich auch Spaß und so. Aber es gab dann immer diese Situation, die Steuerung ist ja sehr ambitioniert. Also da gibt's ja immer so kontextsensitive Situationen und es ändert sich auch sehr oft und man muss halt, also wenn man so wie ich das so vom Prinzip gar nicht kennt, welche Möglichkeiten es gibt, auch immer darauf achten, dass sich die Icons unten rechts in der Ecke irgendwie auch immer wieder verändern. So, ne? Es gibt dann, also manchmal kann man hinrichten, also Exekutionen ausführen, über die wir gleich nochmal reden müssen. Aber oder man, dann gehst du irgendwie 2 Meter weiter, dann kann man wieder eine andere Aktion ausführen, dann hängst du irgendwo, du kletterst irgendwie, erreichst immer so Punkte und die Taste ändert immer ihre Funktion. Ich fand das immer ziemlich irritierend und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich auf nicht so viele achten Sachen muss, weil ich finde die Steuerung, wo ich gut zurechtgekommen bin, jetzt nicht so einsteigerfreundlich.
Ne, das war ja Assassin's Creed noch nie, muss man mal so ganz klar so sagen. Also Assassin's Creed hat halt immer eine relativ komplexe Steuerung, sowohl was die, was das Klettern angeht, als auch was halt den Umgang mit den ganzen Gadgets angeht. Ich finde das noch heute tierisch fummelig, wenn du im Kampf irgendwie von deiner Pistole auf die Wurfmesser wechseln musst und musst dann quasi im Rennen nochmal auf die Digitalkreuze irgendwie da rumfriemeln. Es ist einfach so. Ich glaube, Assassin's Creed hat allein aufgrund seiner vielen Freiheiten, die es bietet, im Vergleich zum Beispiel zu einem GTA, wo du ja diesen Kletteraspekt eigentlich nur sehr oberflächlich hast, hat es einfach eine sehr ausladende Steuerung. Das braucht aber einfach eine gewisse Zeit, bis du dich dran gewöhnt hast. Und dann geht's aber auch. Aber ich finde halt auch, dass Syndicate das echt gut macht. Also gerade was das Klettern angeht, das ist vereinfacht worden. Navigation von einem Gebäude zum anderen ist vereinfacht worden. Das ist schon alles besser geworden. Und können wir vielleicht mal zu den Kampfsystemen springen. Das ist ja diesmal, sagen wir mal so, ein bisschen brutaler geworden, als es vorher war. Du hast wirklich, gerade mit Jacob ist ja der Prügler von den beiden, aber im Prinzip haben die beiden sehr ähnliche Finishing Moves. Und du kannst halt dann wirklich mit, ich glaube, du hast es gibt drei Waffen, du hast entweder ein Schwert, du hast so ein Cane Sword oder die Schlagringe und kannst dann Kombos veranstalten und die notfalls sogar mit bis zu drei Finishing Moves abschließen, wo du dann wirklich deine Gegner abschlachtest, an die Wände nagelst, durch die Gegend schleuderst, die Knochen brichst und ich habe keine Ahnung was. Also da haben sie auf jeden Fall schon eine deutliche Portion Härte draufgepackt.
Ja. Ich fand, also gerade dieser eine Move, wo man die Leute so an die Wand, als ich das gesehen habe, habe ich so laut gelacht. Also weil das so völlig unvermittelt kam. So. Also es war, und ich habe auch Mortal Kombat sehr genossen. Also, aber es ist so, dass ich das kann ich gar nicht von Assassin's Creed. Es gibt makabere Moves, das wusste ich schon, dass es manchmal immer so Sonderaktionen gibt, wo, weiß ich nicht, eher so so diese Aktion mit seinem Versteck, mit dieser versteckten Klinge macht. Wie heißt das?
Ja.
Wie heißt das nochmal? Versteckte Klinge. Einfach nur versteckte Klinge, ne? Hat die nicht so einen Namen? Es ist so ein. Okay. Aber. Assassinenklinge. Ja, dass damit so Sachen passieren und er dann ganz cool weiterläuft wie der Hitman. So, aber diesmal ist es ja viel, viel extrovertierter irgendwie auch, weil du ja sehr viel stärker diese Gang-Thematik irgendwie auch drin hast, weil du ja deine Rooks zusammenstellen musst und weil du ja versuchst, London zu befreien von Kriminellen. Ich glaube, 5 Stück oder so gibt's, die du alle zum Fall bringen musst. Und da ist irgendwie auch, was mich auch gewundert hat, die Charaktere haben ja auch alle nicht immer die Kapuze über den Kopf irgendwie so. Also die sind ja gar nicht so verdeckt. Also in den Zwischensequenzen sind Evie und ihr Bruder halt immer die ganze Zeit mit offenem Gesicht zu sehen, genauso wie andere Assassine, die man sieht, so und so. Ich finde so dieser ganze, so geheimniskrämerisch ist das halt alles gar nicht mehr. Es fühlt sich halt alles mehr so an wie eine Revolution und dieser Kampfstil, der reflektiert das so ein bisschen. Und eigentlich das an die Wand nageln, das sieht auch so absurd aus. Also die haben alle einen eigenen Schlagstock. Zuerst dachte ich, es ist eine Art Ringschirm oder so. ich habe Evie immer gespielt, sie nimmt dann irgendwie diesen Stock weg, nagelt den an die Wand, schmeißt ihren eigenen hinterher und das ist dann wie so eine. Und es geht rasend schnell. Es sieht halt irgendwie aus wie in so einem Kung-Fu-Film eigentlich. Das ist super absurd. Also, da nicken alle nur. Ich glaube, mehr gibt's da eigentlich gar nicht zu sagen, ne? Ja. Das Kampfsystem ist relativ überschaubar auch wieder, ne? Hatte ich das Eindruck. Also, da kann man eigentlich auch gar nicht so viel machen. Ich finde, sehr einfache Kombos. Es sieht einfach mehr, ist so dieses Phänomen, dass es, damit drückt eine Taste, sieht gleich geil aus.
Ja. Du bekommst es ja sogar noch ein bisschen vorgekaut, welche Moves du noch machen kannst. Im Endeffekt drückst du jetzt auf der, jetzt muss ich gerade überlegen, auf der PlayStation war das die Quadrattaste, ne? Ja. Wo du einfach die normalen Schläge ausführst und du bekommst halt je nach Gegnertyp noch angezeigt, ob du beispielsweise die X-Taste drücken musst, um den erstmal einen Tritt zu versetzen, um ihn aus der Reserve zu locken, ob du jetzt Kreis drücken musst, um zu kontern, ob du Dreieck drücken musst, um Schüssen auszuweichen. Also du bekommst es vom Spiel noch visualisiert, welche Knöpfe du dann zu drücken hast. Du musst jetzt nicht wie beim Teil davor dir erstmal überlegen, okay, der Gegnertyp, den muss ich jetzt erst treten, den Gegnertyp, den muss ich erstmal über die Schulter werfen oder ähnliches, sondern damit du in diesem Flow bleibst und damit du auch den Kombozähler hochhalten kannst, bekommst du eben auch direkt visualisiert, was du zu drücken hast.
Und es gibt auch wieder diese total makaberen Moves, dass du, wenn du Gegner also dich nicht entdeckt haben, du anschleichst und so, dann kannst du die halt auch teilweise zu dritt gleichzeitig irgendwie ausschalten. Also man kann da wirklich reinlaufen und irgendwie sind das so Situationen, dass du dann so an den im Vorbeigehen quasi deine versteckte Klinge irgendwie benutzt und so. Und das ist schon ziemlich extrem. Hat mich auch sehr an Hitman an sich so erinnert irgendwie, aber passt, glaube ich, auch ganz gut in das Spiel irgendwie rein. Ja, schönes Ding, die Musik. Über die Musik müssen wir mal kurz reden.
Ja, stimmt. Also ich denke, zumindest schon, also ohne jetzt einen Teil Unrecht zu tun, ich denke, es ist wirklich das erste Mal, wo ich wirklich sage, entschuldige, Assassin's Creed 2 hatte auch sehr, sehr guten Soundtrack, merke ich gerade. Aber jetzt hier auch wieder, ich denke, der wird ähnlich erinnerungsträchtig, denn der ist wirklich sehr gut umgesetzt und das Schöne ist, man hat sich wirklich Gedanken dabei gemacht, dass er in diese Zeit passt einfach. Also die Klänge, die man hört und so, die erinnern irgendwie alle an dieses Industrielle. Von daher, ja.
Wunderschön. Der ist von Austin Wintory, ne? Kennt ihr? Der hat auch Banner Saga zum Beispiel komponiert und ganz viele andere Sachen. Der hat auch ein paar, ich glaube, Emmy-Nominierungen gekriegt. Das ist schon ziemlich guter. Und das ist aber so das erste richtig große Mainstream-Spiel, an dem er, glaube ich, mitwirkt. Also vorher war er eher so im Indie-Bereich tätig und da gebe ich euch recht. Also ich habe, das ist ganz geil, dass du auch, je nachdem, welche Figur du auswählst, haben wir das eigentlich gesagt, dass man die jederzeit wechseln kann? Man kann sie jederzeit wechseln. So, jetzt haben wir es gesagt.
Ich glaube nicht, also ja, man kann sie jederzeit wechseln, aber es gibt immer wieder mal in Missionen selber, die dann irgendwie dann für gewisse Etappen kann man nur Eevee oder für gewisse Etappen nur Jacob nehmen. Ja. Aber tatsächlich so außerhalb davon kann man die jederzeit wechseln, die beiden Charaktere. Ja. Das stimmt, ja.
Also auch wenn du in einem Kampf drinsteckst zum Beispiel, kannst du nicht einfach sagen, oh, Eevee hat jetzt gerade wenig Energie, dann springe ich mal schnell zu Fry. Das geht halt auch nicht. Also du musst halt schon einen ruhigen Punkt irgendwie haben.
Jacob.
Ja. Ja, genau. Aber ja, du kannst halt nicht komplett frei zwischen den beiden wechseln. Also musst halt schon einen ruhigen Punkt haben, um da hin und her springen zu können.
Also es ist kein strategisches Swap-in, Swap-out so. Also man kann jetzt nicht einfach, darauf kommt es, die Spielmechanik auch nicht an. Aber die soll halt die Wahl gegeben werden, dass du jederzeit den Spielstil halt wechseln kannst. Weil der Jacob ist, also ganz klischeetypisch, der haut drauf, Assi, der einfach alle weg... bratzen möchte und Eevee ist eher so die intelligente, clevere, kann auch kämpfen, aber sie ist im Stealth einfach ein bisschen stärker und ich vermute mal, also am Anfang hat man den Unterschied jetzt nicht so bemerkt, aber ich vermute mal, wenn man den Skilltree weiter ausarbeitet, gibt es unterschiedliche Skilltrees eigentlich zwischen meinen Figuren? Habt ihr das noch im Kopf?
Nee, gibt keinen unterschiedlichen Skilltrees.
Warum?
Das ist eine sehr gute Frage, aber am Ende des Tages kann man aber eben sagen, okay, ich möchte Eevee jetzt mehr auf Stealth trimmen oder mehr darauf trimmen, dass sie halt zum Beispiel mehr Gifte einsetzt oder mehr Schusswaffen einsetzt, während der andere einfach mehr Haut drauf ist.
Ja. Ich habe mal da ein bisschen genauer hingeschaut und es gibt tatsächlich, also du hast halt diese drei Skilltrees im Prinzip für jeden Charakter, kannst aber... wie er gerade schon gesagt hat, kannst du halt eben deine Fähigkeitenpunkte unterschiedlich verteilen und jede Figur hat aber drei Fähigkeiten, die exklusiv für sie sind. Ah. Also so ist es dann halt schon, dass du die sind ganz am Ende vom Skilltree, sind eben dann mit den entsprechenden Symbolen für die beiden markiert, konnten wir noch nicht ausprobieren, weil die irgendwie erst gegen Ende wahrscheinlich freigeschaltet werden, wenn du irgendwie Level 7 oder sonst irgendwas hast. Wir hatten ja, glaube ich, maximal Level 5, glaube ich, oder sowas.
Ja, ne, Level 5 irgendwie weiter. Klar, es war irgendwie am Anfang des Spiels irgendwo eine Auswahl von verschiedenen Missionen. Die Missionen an sich, ich glaube, was von der Art, da können wir nochmal kurz drüber sprechen, sind, wie man es von Assassin's Creed gewohnt sind, bis auf eine Neuerung, diese Gang Wars sind, glaube ich, neu, ne?
Die kommen noch mit dazu, dass du eben, wenn du gegen den Endboss sozusagen antrittst, es gibt ja den Hauptbösewicht, der verschiedene Handlanger hat. Um an den ranzukommen, musst du eben am Ende einen Gang War auskämpfen, dass sich dann deine Armee und die Armee des Gegners gegenüberstehen. Du springst halt einfach mitten rein und klopfst auf alles drauf, was sich bewegt. Und sobald du dann eben diese Verteidigungslinie gebrochen hast, musst du eben dann gegen den Bösewicht in dem Fall antreten. Ich bin zumindest bis über den ersten hinausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr hinterher noch auf den zweiten getroffen seid, aber der erste, den musste man dann auf einem fahrenden Zug bekämpfen, was ich auch sehr witzig fand. War allerdings vom Kampf selber ein bisschen enttäuscht, weil es jetzt nicht über die normalen Fights hinausging. Also es war das gleiche Prinzip wie bei allen anderen Gegnern, nur dass der halt ein bisschen schwieriger zu knacken war. Im Endeffekt musste man jetzt aber keine besonderen Fähigkeiten oder ähnliches anwenden, sondern es war einfach ein Kampf wie alle anderen auch.
Hat auf dem Zug stattgefunden.
Ja. Das war halt nett. Dann konntest du den einen vom Zug schubsen, wenn du Bock hattest. Ja. Und du hast dann im Wechsel hast du dann eben auch den Zug halt eben bekommen. Das ist dann der Train Hideout, also dein Unterschlupf, was du halt später dann als Hauptquartier, so wie man es halt von der Assassinenvilla oder sowas kannte in Vorgängern, wird es halt dann sein, wo du dann dir Jobs holst und dein Einkommen abcheckst und all so ein Kram.
Ja.
Wird halt dein Zentralum dort.
Das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool, als ich den Zug und ich dachte, geil. Dass überhaupt Zufall, also dass sie den Zug schon eingebaut haben, dass es das alles schon gibt, ist schon ziemlich cool.
Ich möchte einmal kritisch anmerken an dieser Stelle, dass anscheinend keine Sau da merkt, dass da ein Zug voller Assassinen in einem Bahnhof steht und die alle immer ein- und ausmarschieren ohne Kapuze und anscheinend alle Gangmitglieder drumherum sagen, da steht halt ein Zug voller Assassinen, aber scheißegal.
Suspension of Disbelief.
Das wird bestimmt noch erklärt, warum das so ist. Harry Potter-Mantel der Unsichtbarkeit drüber oder so.
Abschließend wollte ich halt noch mal eins ansprechen. Ich finde die Themen teilweise ganz schön krass, die in dem Spiel angesprochen wurden, weil da habe ich den Creative Director im Interview auch nochmal drauf angesprochen, warum die das so gemacht haben. Also gerade im Kontrast zu dem britischen Humor, diese Leichtigkeit, die da so mitschwingt, fand ich so Themen wie Kinderarbeit zum Beispiel, ja, ist schon heftig.
Ja, genau, das war jetzt auch das Beispiel, was mir als erstes einfiel. Es gibt nämlich sicher eine Mission, das ist einer der ersten in Sequenz 3, dass man eben wirklich eine Fabrik davon von Kinderarbeitern befreien muss. Also dass man wirklich reingehen muss und diese Kinder dann von ihren Machthabern oder Sklaventreibern entreißen muss. Man hört dann auch wirklich die Gespräche dazwischen, wie sie dann sagen, ja, wenn du jetzt nicht schneller arbeitest, dann wirst du heute Nacht aufgehangen und kriegst nichts mehr zu essen und sowas. Das ist tatsächlich der Zeit angemessen und ich würde sagen, teilweise sehr ungeschönt rübergebracht. Ist natürlich nicht halb so hart, wie es wirklich mal war, aber trotzdem würde ich sagen, ist es schon was so in Assassin's Creed in der Form noch nicht da war.
Kann man so stehen lassen.
Ja. Natürlich gerade, ob es noch irgendwelche fiesen Themen gab, die angeschnitten wurden.
Also allgemein halt Arbeiterunterdrückung, ganz, ganz groß. Also was zur Zeit der Industrialisierung halt auch passt.
Genau.
Aber auch eben, wie da teilweise die Menschen behandelt worden sind. Ich meine, wenn man, wie gesagt, eben schon angesprochen durch die Straßen geht und dann da zum Beispiel halt die Obdachlosen sieht oder wenn da Menschen, die betteln, dann würden die gerne mal von ihren anderen Mitbürgern niedergetreten oder ähnliches, weil sie nicht angebettelt werden möchten. Also sowas zum Beispiel noch. Ja.
Also Selbstjustiz ist, glaube ich, noch ein großes Thema. Ich glaube, da gab es eine Szene, die ich gesehen habe, wo sie einem Mitbürger vorgeworfen haben, er hätte irgendwas gestohlen und haben ihn da festgehalten, haben wirklich die Seele aus dem Leib geprügelt, bis er irgendwann gesagt hat, ja, ich hab's geklaut und dann haben sie ihn einfach entsorgt.
Das ist auch krass, also so diese Details irgendwie, die das Ganze auch lebendig machen. Also ich bin zum Beispiel auch irgendwann, wurde es Nacht, dann hat es geregnet, war ziemlich schlechtes Wetter und dann bin ich so durch die Straßen gestreift, dem Spiel nachgegangen und dann sind mir da plötzlich zwei Kinder aufgefallen, Junge und Mädchen, die da saßen und eine kleine Kerze hatten und irgendwo in der Gasse hockten und sich also irgendwie gegenseitig getröstet haben. So, also schon richtig unheimlich und auch so, also es sind so kleine Details, die es lebendig machen, aber halt auf der anderen Seite auch dann zeigen, so sah London früher halt auch aus und die ganze, ich meine, die Stadt wirkt ja auch dreckig und so die ganze Beleuchtung ist alles so bräunlich-orange, alles so ein bisschen widerlich, also ganz nochmal anders als Paris in Unity und so und das fand ich schon ziemlich gut dargestellt. Also London war ja früher keine saubere Stadt. Ja, ich glaube, das wird gut. Also ich freue mich da total drauf. Bin ziemlich überrascht wegen diesen Richtungskurswechsel so ein bisschen. Weil das für mich, also von dem, was ich von Assassin's Creed kenne, fühlt es sich einfach ein bisschen anders an jetzt mit den neuen Charakteren und mit diesen doch vergleichsweise modernen Setting irgendwie. Ne? Also mit den ganzen, gut, Schusswaffen gab es schon vorher, ne? Oder?
Ja.
Ja, okay. Aber so, also man hat immer so das Gefühl, man ist so auf dieser Grenze zu, kurz bevor das Automobil erfunden worden ist, wir haben Kutschen auf der Straße und so, wir können uns irgendwie ganz anders fortbewegen. Man merkt ja, diese Welt ist irgendwie so im Umbruch und ich finde, das transportiert das Spiel ganz gut.
Ich habe noch ein bisschen Bedenken bezüglich des Stealth-Gameplays, weil ich fand, dass die Steuerung ein bisschen fummelig war zwischendurch. Also gerade in Situationen, wo ich mich eigentlich verstecken wollte, hat Ivy dann doch nochmal einen Sprung rausgemacht in die Gasse rein. Ich bin entdeckt worden. Ich weiß halt nicht, ob das mit der Zeit kommt. Also wenn man einfach ein paar Stunden im Spiel ist, vielleicht gibt es noch ein Zusatztutorial, was noch ein paar Feinheiten erklärt, damit es ein bisschen besser funktioniert. Das könnte für mich noch der Knackpunkt sein, dass es mich zur Verzweiflung treibt, wenn ich eigentlich schleichen möchte, aber es nicht richtig funktioniert. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich wieder ein sehr gelungenes Spiel.
Ich bin halt, also mein die Stelle, wo ich am meisten Angst vor habe, ist einfach, dass sich Assassin's Creed, so wie es auch vorher war, wieder so ein bisschen in diesen Wust aus Nebenaufgaben verliert und dass du einfach zu viel Wiederholungen dazwischen da drin hast. Ich bin mal gespannt, du musst ja die ganze Stadt zurückerobern. Das heißt, da ist ein Riesenhaufen an Aufgaben, die auf dich zukommen. Ja. Und wenn da nicht wirklich viel Abwechslung drin ist, dann kann es halt auch immer sein, dass du auf halber Strecke sagst, so, schon wieder... Routine, geh weg damit. Also ja. Das war halt das Problem, was ich auch bei Unity zum Beispiel hatte, dass es einfach irgendwann immer dasselbe war und immer dasselbe war. Ich hoffe halt, dass sie diesen Kreis irgendwie mit Unity durchbrechen können.
Ja.
du hast gar nicht, du stimmst einfach mal zu.
Doch, ich habe natürlich zugehört. Ich habe aber viel gibt es nicht mehr hinzuzufügen. Ich denke tatsächlich, dass dieser Teil ein bisschen anders sein wird, zumindest wenn man in Sequenz 7 konnten wir ja reinschauen, da waren dann sehr viele Missionen freigeschaltet und zumindest die Nebenmissionen haben sich so in der Form nicht wiederholt. Also stand jetzt nicht den Distrikt befreien, wie zum Beispiel Assassin's Creed 2, dann muss jetzt der Turm angezündet werden, jetzt muss das die Plakate abgehangen werden. Das hatte man hier jetzt gar nicht. Also einmal hatte ich da noch eine Mission von Charles Darwin gehabt, das fand ich sehr lustig.
Ja, der, das ist geil, ne?
Ja, ja, für ihn musste man dann halt einen Kollegen abholen vom Bahnhof. Dann, ach, wir waren jetzt Charles Dickens. Genau, der ist
Karl Marx habe ich auch noch gesehen. Also es gibt halt wieder diesen Bezug zu historischen Figuren, wie man auch kennt. Zum Beispiel gibt es auch eine Sequenz, wo man halt eben dafür Alexander Graham Bell unterwegs ist und dort eben, der fungiert so ein bisschen als Tüftler und Erfinder, der unterstützt die Evie und Jacob ein bisschen mit irgendwelchen technischen Errungenschaften, so wie man es ja auch mit, ich glaube, Leonardo da Vinci hatte man in früheren Teilen gehabt. Und das ist dieser historische Bezug, der ist halt wieder da und der wird auch wieder schön in die Nebenmissionen eingebunden, glaube ich. Also das
so ist so das, was mich auch eigentlich jetzt so am meisten reizt. So, also Assassin-Gameplay, alles cool so, aber es ist nicht das, was mich lockt. Aber als ich dann in dieser Preview, die wir gesehen haben, dann Charles Dickens begegnet bin und der war wirklich, wie man Charles Dickens sich vorstellt. So ein bisschen verwirrt und er hatte so Notizen dabei und du stößt den versehentlich an. Und er sagt so, ja, oh, das war mein neues Buch und da flattert es weg. Und hatte, oder so, auf seine englische Art, das war wunderbar. Und auch der Erfinder des Telefons irgendwie, wie er auf diesen Namen kommt, ist auch sehr witzig. Und diese Gespräche sind super amüsant. Und das ist auch das, was mich reizt. Und freue ich mich auf jeden Fall drauf. Was man vielleicht nochmal zur Beruhigung abschließend sagen kann, technisch gesehen, wirkte es jetzt deutlich sauberer als Unity. In der Startversion hatte ich das Gefühl, es sind immer so kleine Glitches drin, aber es ist halt auch... Aber es sind nicht so viele, sind mir jetzt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Also ein paar Mal gab es so, sind die Figuren ein bisschen komisch gelaufen, aber es ist nicht mehr diese Verpost passiert wie bei Unity irgendwie. Ich glaube, diesmal haben sie ein bisschen dazugelernt, oder?
Ich hatte tatsächlich einen sehr lustigen Bug. Und zwar, als man das erste Mal die Figuren wechseln konnte, bin ich auf Eevee gewechselt und von Jacob auf Eevee. Und das Ding dabei war jetzt, warum auch immer, mein Jacob hat sich einfach in Eevee dann verwandelt. So einfach das Charaktermodell von Eevee bekommen und am Ende standen da zwei Eevees und eine davon mit Jacobs Stimme. Ja. Und dann bin ich in Sequenz 3 halt mit zwei Eevees rumgerannt in der ersten Mission. Nach der zweiten Mission war es dann wieder weg, also als er nochmal neu geladen hat. Das ist zum Beispiel so lustig, aber tatsächlich, ja, es fühlt sich jetzt schon runder an, als Unity zu Beginn war. Das ist auf jeden Fall beruhigend zu wissen.
Ja. Ich glaube, eins müssen wir noch erwähnen. Gibt es Micropayments eigentlich? Weiß das jemand?
Ja. Was ich jetzt zumindest sehen konnte, Entschuldigung, war... dass man die Währung, also Pfund, kann man sich so nochmal extra dazu kaufen. Denn mit Pfund schaltet man zum Beispiel Skills frei, aber auch erst ab einem bestimmten Level. Man kann damit neue Waffen sich kaufen, neue Outfits und so weiter und so fort. Und wenn man halt zu wenig Pfund hat, kann man sich halt mehr Pfund mit echt Geld kaufen.
Schade.
Genau, das war auch das, was ich gesehen habe beim Waffen-Upgrade-Screen, dass du neue Waffen kaufen konntest. Und ganz unten, ganz klein in der Ecke stand dann, wenn sie sich Pfund kaufen wollen, bitte hier drücken. Und dann hättest du dann halt noch ein bisschen mit Echtgeld dein Pfundkonto ein bisschen aufbessern können. Wo du eben technischer Aspekt gesagt hast, was mir jetzt noch aufgefallen ist im Vergleich zu Unity, dass es nicht mehr diesen aquarellartigen Grafikstil gibt. Also es wirkt jetzt wieder wesentlich cleaner, ein bisschen rotziger, der Zeit eben entsprechend. Aber dieser leichte Aquarellton, der jetzt in Unity noch da war, der ist nicht mehr vorhanden.
Ja, bei Unity wollten sie so ein bisschen auf das berühmte Gemälde, ne? Mit dieser Flagge. Wie heißt das nochmal? Ach, Freitag, mein Gehirn ist leer. Das berühmte Revolutionsbild. Ja, richtig. Darin sollte das wahrscheinlich ein bisschen erinnern. Schreibt's mir in die Kommentare. Ja, dann. Quiz. Es kommt ja bald raus. Also ich glaube, im November oder so kommt es ja schon.
24. Oktober.
Oktober sogar?
Ja.
Was ist hier los?
Hat zumindest gerade einer der Ubisoft-Menschen gesagt. Ich will ihn jetzt nicht beim Namen nennen, damit es nicht unangenehm wird, falls er nicht recht gehabt hat, aber 24. Oktober wurde mir gesagt.
Ist gerade hinter uns hinterher gecreept so und hat mal geguckt, ob wir auch, was wir hier denn so machen. Nein, so, unser Flug kommt in...
Eine Stunde.
Oh. Und unser Gate wird noch nicht mal angezeigt.
Aber eine Viertelstunde.
Guck mal, erst in einer Viertelstunde wird unser Gate angezeigt. Na gut, also wir werden noch Kaffee kaufen. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch DVDs, die ich mir aus England mitnehmen kann. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich, dass ihr zu Gast wart. War richtig cool. Vielleicht sehen wir uns dieses Jahr wieder zu Assassin's Creed. Was kann da kommen? Syndicate, was kommt da? Syndicate und Unity?
The Great Wall oder so. Spielt dann in China.
Das wäre geil, oder? Eine Abschlussfrage. Was wäre denn euer Wunschszenario für ein Assassin's Creed? Meins wäre Ägypten.
Japan.
Japan?
Japan.
Feudales Japan?
Ja. Irgendwie sowas richtig, wie war es jetzt, richtig schön mit Samurai und allem drum und dran. Ja. Irgendwas richtig Cooles in dieser Zeit.
Ich kann mir sowas wie Tenchu vorstellen, nur mit Open World.
Ja, so irgendwie so, in der Richtung. Wo du auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen versteckten Klingen, also mit versteckten Klingen, klar, aber dann halt mit Katanas und Ninja-Sternen und all diesem ganzen Blödsinn, den man da haben kann.
Es gibt in Tenchu diesen mega geilen Move, dass man so Schatten, also die, da gibt es ja diese Türen, die so, wo man durchsehen kann und Silhouetten sehen kann. Und es gibt da einen, irgendeinem Teil gibt es diese Bewegung, dass man mit dem Schwert da einfach reinstechen kann. Und dann dieser Schatten einfach rumfällt. Sowas würde ich gerne in Assassin's Creed sehen.
Mit der versteckten Klinge da natürlich.
Ja, großartig.
Ja, warum denn nicht? Also, ja, ja. Das fände ich cool.
Ich finde es schwierig. Ich würde jetzt Maya-Zeitalter sagen. Obwohl es da nicht so viele große Gebäude gibt, auf die man klettern kann, außer die Maya-Pyramiden. Aber ansonsten, das wäre auf jeden Fall was mich interessieren würde. Würde halt nicht zum Templar-Assassinen-Setting passen, aber vielleicht rücken sie auch irgendwann mal von der Abstergo-Geschichte ab und sagen einfach, wir gehen noch weiter in die Vergangenheit zu den Vorfahren zurück. Und dann wäre das natürlich auch ein Thema, was mich interessieren würde.
Also wir könnten ja irgendeinen Cluster finden oder so und das sind wieder neue Geheimnisse, da gibt es ja x Möglichkeiten irgendwie. Weil so Maya wäre auch Ägypten ähnlich eigentlich so, ne? Auch mit so Tempelbauten. Ich habe immer gedacht, so Sklaven befreien und so würde gut zu diesem Thema passen. Dass irgend so ein Herrscher will, dass du dein Pharaonenreich dort aufbaust und du musst es irgendwie verhindern. Das finde ich, glaube ich, ganz cool.
Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, wenn nicht sogar der Einzige, der richtig Bock hätte, wenn das in der Gegenwart spielen würde. Einfach.
Echt?
Ja, also ich mochte auch die Figur von Desmond Miles, wo alle immer sagen, was, der war so nervig.
Ja, ja.
Ich fand das immer so ungeil, dass man auf den wechseln musste zu der Ezio-Zeiten. Ich weiß nicht warum, aber mir hat das immer super gefallen und ich hätte echt Bock, dann irgendwie sowas in der Gegenwart zu haben. So ein bisschen Mirror's Edge-mäßig.
Ja. Aber es gibt ja durchaus die These von einigen Fans, dass Watch Dogs eigentlich im selben Universum spielt wie Assassin's Creed.
Ich habe auch gelesen, aber es ist ja trotzdem kein Assassin's Creed-Spiel per se halt. Aber ja, habe ich tatsächlich auch schon.
Aber könnte so mit leichten Modifikationen, ne?
Das ginge bestimmt, ja. Wenn sich jemand dran setzen würde, das Know-how hätte, ja.
Ja, sehr cool.
Ja, geil. Ubisoft, ihr habt es gehört, ne? Nächstes Jahr gibt es die drei. Alles klar, dann vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Dann wünsche ich uns allen noch einen guten Flug ohne Turbulenzen. Und wünsche auch den Zuhörern noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Adieu.
Tschüssi.
Interview.
So, hi. Was machen wir schon am Beginn? Can you please introduce yourself to our audience?
My name is Marc-Alex Sicoté and I'm the creative director on Assassin's Creed Syndicate.
So I just played Assassin's Creed Syndicate and I'm quite impressed because it's a huge leap compared to the other games in terms of time and setting. So the first thing one will notice is that it plays basically in a very modern setting compared to the other Assassin's Creed. What was the idea behind that?
The idea behind that was to make the experience feel very fresh for our players. When I started researching for doing research for a setting in which to set this year's Assassin's Creed, I completely fell in love with the Industrial Revolution because I saw all the foundation of our society were set during that time. You've got inventions like we were talking just before about, you've got dynamite that was invented, you've got the Colt revolver, traffic systems, omnibuses, public transportation. Those were all things that were coming to light, being created. Mm-hmm. So this period really set forth the foundation for the modern world in which we live in today. Mm-hmm. And it felt to me that by transporting the player to this era, we could make them feel a very fresh, a new take on Assassin's Creed.
This is some time so where all things are on the edge, right? So they're about to invent automobiles and they're about to do some stuff, get rid of all the steampunk stuff and do stuff with electricity.
Yeah,
right.
Yeah, so just a few years after the game, that's where you see more electricity, hydraulic power, everything that continues to evolve. So the reason we've chose to set it in 1868 is that you are right at this tipping point between a more medieval society and the modern world that we live in today. But it's an era that's so rich in invention, and that's why we wanted to give the chance to our players to see this period.
This also reflects to the got the impression to the society of London basically, because everything is like split up in different gangs and there are very powerful men and women who try to conquer the city basically, and the edge, the tipping point is visible in all ways, isn't it?
So gangs is another phenomenon that was created in the Victorian era that we want to explore in this game. So we've built a fantasy around this in which there are two gangs in the city. There were many more than that, but for gameplay purposes, it's really it's more efficient this way to communicate with the player that they can. We say that the player, the blighters, which is the enemy gang to the player, are in control of the different aspects of the city and are working for the Templars. So this gives us a perfect pretext to build your own gang, which is something that's super fun to do. And because it, I think we all have it in ourselves that when we see a big map in an open world like that, we want to dominate it. We want to conquer it. And we are enabling this fantasy to the game. And the more you conquer London, and one of the things that's interesting about the game, I think, is that London itself has its own skill tree on which you can kind of invest and you can buy new skills for your rooks, which is the name of your gang. And the more you conquer territory, the more you invest on London, the more powerful the city and your rooks become and are able to help you. Like one of the things I love the most about the game is when I start recruiting conquering boroughs and invest under my rooks, I see all those green dots that pop up everywhere and I get the feeling that I'm owning the city and that I'm super important. So
this is really cool. I was very surprised about the humor in the game, because just like we said, it's a very dark time, basically, with all the crimes and all the stuff that's going on. And there's a lot of humor, more humor than in the Assassin's Creed before. What was your approach to that? But what was your idea behind that to make this dark time, very dark time, humorous?
Well, it's a time of contrast. So despite it being a time in which there was a lot of criminality, there was also a lot of wonderful things going on, wonderful inventions. I mean, the life expectancy of people went from something like 24, 25 years old to numbers that start to creep up to the numbers that we are in today, because medicine was changing the life of people. So I think it's important that I did not want to make a dark game. I wanted the team to work on contrast, on having dark, light, and humor as well. Because I think if you play a game for 60 or 70 hours, if it's oppressing, it's going to feel heavy. And I do think that sometimes we have a tendency in Assassin's Creed to take ourselves just maybe a bit too seriously. And setting the game in London was a good advantage to expose players to British humor, which I think we've nicely captured working with English writers, with English authors and historians who helped us capture this essence and put it into the game.
I might add, I think this makes the characters also more believable in a way. It makes them more human, because the assassins from the games before are so serious and so dark and all the time, so shady that you are like, okay, this isn't me. And this time I got the impression these characters I can relate to.
That one of the things that I like is that you have two characters. Yeah. So you've got Jacob and Evie, and they both have a very different personality. And I think it gives a chance to people, especially that you can choose to play as either of them in the open world. It gives you a chance to identify or to choose the person that feels the more like you. So it's one more chance for people to identify with the characters.
Really cool. So beforehand in the presentation, you also said that London itself is some kind of a character, because you put a lot of detail and a lot of love into the details, into the game. And one can see that, I think. So how was research to that? I got the impression on my way here, I drove by the Thames River and all the landmarks you know from London. And right here in the game, they're all there, which is really cool. Did you basically did the research from the authentic London from 100 years before and try to replicate that in a game?
Absolutely. So one of the things to keep in mind is that we don't do a one-to-one mapping of London. Yeah. We try to recreate it and transpose the essence of what was Victorian London into the game. But one of the big challenges, and as well something that was incredible, is the amount of information that we had. It was the birth of photography. So we had pictures of the era, which is something that we've never had before. Mm-hmm. We even had video footage from just about 20, 25 years after the game, which we use as an inspiration. But at the first, it was a bit frightening because we were like, wow, people are going to be able to do one-to-one comparison. Mm-hmm. And then I remember having discussions with the team and telling them, no, use that as a source of inspiration. Mm-hmm. I mean, I just remember seeing those videos for the first time where you could see all the density of the traffic. I mean, if I had read about it, I would not have believed it. And just seeing the traffic on the Thames, I don't know if you've seen it on the in the game, compared to today, it is super busy. Yeah. And I would never have imagined that if I had not seen those videos. So they've been a great source of inspiration.
But makes sense because all the selling, buying stuff, looking for the word right now, but that's all the goods. Yeah, right. All the goods were transported by water. So basically it makes sense.
Absolutely. So we often say is that oftentimes nowadays we say it's like, oh, something was made in China.
Yeah.
But back in the day, it was made in Britain. 150 years ago, it was the manufacturing powerhouse was right here in Britain. Mm-hmm. And a lot of the stuff would just go through London to be exported throughout the world. Mm-hmm. So it was a very, very busy river in a way that, I mean, I think the game represents really well.
Yeah. So there's also the music. And I recognized the music because it sounded very much like Sherlock, the new Sherlock series from with Benedict Cumberbatch. Mm-hmm. I don't know how to call this. It's a cello in some kind of way. Can you describe it to me?
One of the things that I like is depending on if you play with Jacob or Evie, you will get variations in the music. So you having heard a cello means to me that I think you played with Evie.
Yeah, most of
them. Right?
Yeah,
so, and I think that's one of the ways that we can challenge expectations. I remember having discussions with Lydia, our audio director, and I was questioning her about the choice of the cello, which is a deeper instrument than the violin, because Jacob, for him, it's the violin.
Yeah.
And I was like, because it is deeper, I would have expected Jacob to have this kind of to be represented by the cello. Mm-hmm. But she tells me, you know, it's a more calm and thoughtful instrument, and the violin is more more dynamic, it's more rebellious, and when you play with Jacob you can feel those strings being like it's the music is much more nervous and active, which represents the two sides of those characters really well.
Yeah.
So we've used the music to try to communicate these kind of emotions. I know it's almost on a subconscious level, but I think that's important that we care about those details.
But I think it works because the overall feel is very British. Like you said, it did humor the overall look and feel of the city. Even the lightning. It's difficult to describe, but the lightning is always very muddy, very, very dirty. Like you expect London to be from 100 years before. It's not a very clean city, obviously.
Obviously, and you'll see it's one of the things that the weather cycles here are very, very fast, and it's something you see in the game as well. It can be sunny, and then it's raining, and your first reflex as a player is like, oh, it's a bug. And then you look up and no, there's a cloud of rain. And it's very typical, I found, of this city. Just yesterday or the day before yesterday, we were here and I was walking outside the city, touring the city with journalists. And I think it started and stopped raining about five times. So it was sunny, rain, and then sunny again, and then rain. So it's something that you can feel in the game and I think contributes to making the experience feeling authentic.
Really cool. I'm really looking forward to playing this. So one last question. This is maybe a look in the future, but from all the Assassin's Creed right now, we have seen Jerusalem and we have seen Paris and so on. And these are all this is 100 years from now, basically. Mm-hmm. What do you think could be next? Something that goes way, 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 way back, like, I don't know, Egypt, for example, or something that goes way, way, way into the future? Just personal opinion.
Well, I think for me, I've been so focused on Victoria and London over the last 3 years is that it's all I can think about. But you have to keep in mind that the entire human history is available to us. We've got such a vast choice of interesting subjects that there's no telling where we're going to go next.
This is very cool. Oh, one very last question. The what I think is very interesting about the Assassin's Creed series and SOR, I just a year ago I got this book, this encyclopedic work where the fictional story of Assassin's Creed is mixed with the historic effect. So how is working with that? Is this difficult to combine the fictional world of Assassin's Creed or?
No, I think it's actually one of the strengths of the franchise, and we have to play with it. I mean, people have read about characters like Charles Dickens and Charles Darwin, and able to mesh them in the stories that we tell is incredible. And I think, I feel like we have kind of a responsibility. One of the things that I like to say about Assassin's Creed is that it's one of the only games that I know of that can interest people in history. Yeah. It tells a super interesting story and exposes players to an historical context, which it's a fantasy that we have deep inside us to know more about our past. Mm-hmm. And the amount of people that have told me that, I started researching this because I've seen it in Assassin's Creed game, or they gave me the desire to travel to Italy or to France or to wherever we set the game. Yeah. I think it's one of the only franchises that can do that, and explains in part why it's so popular.
With all the personalities like Da Vinci, for example, or I met Charles Dickens before we had this interview. Very funny moment. This is great. Cool. So thank you very much for this interview.
Thank you for being here. Thank you. You're welcome.